Ja, guten Abend, liebe Gemeinde. Wie wir angekündigt haben, wollen wir heute beginnen mit dem Philipperbrief. Es gibt ja in der Bibel keine gute oder bessere Bücher. Es ist alles Gottes Wort. Aber unterschiedlich sind sie schon in der Zeit, wo sie geschrieben wurden, aber auch von dem tragenden Hauptgedanken. Und wir wollen jetzt in dem Überblick im Philipperbrief uns ja so das verschaffen, gerade so einen Einblick, einen Überblick, um die einzelnen Texte dann auch besser zu verstehen. Wenn wir uns diese Frage mal lesen, darüber kurz nachdenken. Gibt es einen Unterschied zwischen Freude und Glück? Hat jemand einen Gedanken dazu, wir werden das erstmal nicht bis Ende aushandeln. Das werden wir auch offen lassen. Vielleicht irgendwann im Laufe der Bibelarbeiten nochmal diese Frage uns stellen und von der Sicht des Philipperbriefs das zu beantworten. Aber jetzt einfach, wenn wir so vom ersten Eindruck her sagen, Glück und Freude, ist das Gleiche, ist ein Unterschied? Welcher Unterschied?
Woran ich spontan denke, ist, Freude würde ich mehr auf Situationen, auf Ereignisse beziehen, etwas sehr Wertvolles, aber das auf ein bestimmtes Ereignis bezogen ist und Glück, das ist ein andauernder Prozess, würde ich spontan sagen. Etwas, was andauert. Der Mensch ist glücklich oder nicht glücklich. Ja?
Okay, das ist ein Zustand, oder? Ja, Jan sagt so, das ist so, wie er das für sich wahrnimmt, Freude und Glück. Diese und viele andere Fragen gerade von dieser Art werden im Philipperbrief mehr behandelt. Es ist ein Brief mehr der Erfahrungen und weniger der biblischen Lehre. So, wir haben ja sehr starke Lehrbriefe, das ist Römerbrief, Hebräerbrief, Korintherbriefe auch noch. Hier ist viel Erfahrung. Weil man merkt das auch schon daran, wenn da Lehrtexte sind oder nicht an einem Brief, wenn das Alte Testament zitiert wird, das sind meistens Lehrtexte. Da wird das immer mit dem Wort untermauert. Wir haben hier im Philipperbrief keinen einzigen Text aus dem Alten Testament, wo der zitiert wird. Und das zeigt das vielleicht schon auf. Kennt jemand ein Bibelwort oder einen Abschnitt auswendig aus dem Philipperbrief? So, im kleinen Kreis geschieht das schon, ja, aber 1,6. Herr Heinrich, sprich mal. Ich bin darüber in guter Zuversicht, dass derjenige, der in euch angefangen hat, das gute Werk, das auch bis zum Ende vollführen wird. Der fortführende Glaube durch Jesus. Ja, noch Texte, die wir im Herzen tragen? Danke. War das Gleiche, Anna? Ja, ja. Ja. Das wird bestimmt noch kommen. Im Laufe der Zeit sind einige doch tragende Bibelworte, die wir in den unterschiedlichen Lebenserfahrung immer wieder auch für uns neu entdecken und brauchen werden. Wenn wir uns fragen, warum gehört dieser Brief zu der Heiligen Schrift? Ich weiß, wir stellen uns diese Frage eigentlich nie. Das ist fertig, das Buch. Wenn man aber, wir werden ja im kommenden Jahr auch wieder die Bibelausstellung hier haben, in Detmold, schwerpunktmäßig auch in der Gemeinde in Hohenlohe, in Verbindung mit der Schule, dann werden wir das noch einmal, denke ich, doch wieder nah ans Herz bekommen. Ich erinnere mich, ein Gespräch mal mit meinem Freund, als er darüber gelesen hat, wie die Bibel zustande gekommen ist, dass er sagte, ich habe fast meinen Glauben verloren. So, er dachte auch, das war immer so fertig. Und der Apostel Paulus ist der Schreiber dieses Buches. Das werden wir auch gleich nochmal bestätigt bekommen, weil er beginnt den Brief mit seinem Namen, mit seiner Vorstellung, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu. Der hatte wahrscheinlich mehr Briefe geschrieben an die Gemeinde in Philippi als diesen einen. Wir sehen das an diesen Ausdrücken, dass er sagt, dass ich euch immer wieder dasselbe schreibe, verdrisst mich nicht. Somit wissen wir, dass nicht alles, was die Apostel verfasst haben, zur Heiligen Schrift gehört. Aber diese Frage, was kommt in die Bibel rein? Kanon bedeutet ja die Messlatte. Woran, an was misst man das? Was gehört zu dem Maß Gottes? Und somit, was kommt in die Heilige Schrift rein? Es ist von die Schriften des Alten Testaments, die haben sich schon bestätigt im Laufe der Geschichte vor der Zeit der Gemeinde Jesu. Also zu der Zeit, als Jesus auf dieser Erde war, gab es schon anerkannte Schriften des Alten Testaments, von denen man sagte, das ist die Heilige Schrift. Und dazu hat Jesus sich auch bekannt. Er hat das auch so genannt und hat auch aus den Büchern dieser Schriften zitiert. Auch schon als 12-jähriger Junge, das gerade ja so für alle verwunderlich war, wie kann der das, wenn der das nicht gelernt hat? Und die Schriften des Neuen Testaments, die haben die Gemeinden, so wie diesen Brief an die Philipper, die hat die Gemeinde bekommen, hat ihn auch bewahrt, wahrscheinlich auch vervielfältigt und an andere weitergegeben. Und so war in der Zeit der ersten Jahrhunderte der Gemeinde schon für die einzelnen Gemeinden klar, Das sind Worte der Heiligen Schrift. Das sind Worte Gottes. Somit, als das ungefähr im 4. Jahrhundert auf solchen Zusammenkünften der Leitenden von den Gemeinden, das nannte man damals, dass es, dann kamen die eben zusammen für wichtige Entscheidungen, und dann kam irgendwann auch die Frage, es sind im Umlauf so viele verschiedene Schriften. Was ist Heilige Schrift? Und wichtig ist für uns zu wissen, die haben auf diesen Konzilen, so nannte man diese Zusammenkünfte, nicht beschlossen, das ist Heilige Schrift und das nicht, sondern sie haben die Bücher, die Briefe, die Evangelien, die unter den Christen über diese Jahrhunderte hinweg anerkannt waren als Heilige Schrift, die haben sie nur bestätigt und sagt, das war anerkannt, das bleibt anerkannt und alles andere wird fernbleiben von dem Heiligen Buch. Also, bei diesen Konzilen haben sie nicht sortiert und gewertet und was entschieden, sondern nur bestätigt, was sich über das im Leben der Gemeinden schon vorher bestätigt hat. Und so finden wir auch diesen Schritt. Ich finde ihn immer sehr großartig, dass Gott das anvertraut, so wie Petrus das sagt, es haben heilige Menschen geschrieben, getrieben von dem Heiligen Geist. Und Gott hat darüber gewacht, mehr als wenn Menschen darüber wachen. So, wir haben ja jetzt auch eine sehr große Freiheit, Geschwister. Das war nicht immer so, und dann kamen auch Zeiten, da haben verantwortliche Menschen in der Kirche gesagt, das ist ganz gefährlich, wenn jeder selber liest. Wer weiß, was die da rauslesen und wie die das dichten und denken. Das ist besser, die machen das nicht. Das sollen nur die lesen, die auch kundig sind der Sache. Aber Gott hat das so nicht getan. Er hatte nicht Angst, sein Wort in dem einzelnen Menschen nahe zu bringen. Er ermutigt uns, die Bibel zu lesen, sie auch im Glauben und im Gebet zu verstehen. Und somit dieser Brief an die Philipper wurde also auch, war einer von den Gemeinden in den ersten Jahrhunderten immer von Anfang an anerkannt als ein Teil der Heiligen Schrift und wurde dann auch nun mal bestätigt. Damit auch alles andere aussortiert wurde, es kursieren ja jetzt auch noch verschiedene Bücher aus der Zeit, wie die apostolischen Briefe und Adinas Briefe und verschiedene Bücher. Und das ist gut, dass sie nicht vermischt werden mit der Heiligen Schrift. Also der Philipperbrief war von Anfang an von den Gemeinden, von den Christen, die das gelesen haben, verstanden worden als ein Wort, das Gott in zu den heiligen Büchern seines ewigen Wortes gegeben hat und gezählt hat. Paulus bekennt sich oder offenbart sich als Schreiber. Und somit können wir auch sagen, er ist der Verfasser dieses Briefes. Das haben die ersten Christen auch immer so verstanden und auch eigentlich nie bezweifelt. Ich habe hier eben gelesen, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu. Hat jemand eine Bibel mit, in der steht Sklaven? Als Fußnote. Mhm. Ja, man sagt doch, das richtige Wort auf dieser Stelle ist Sklave. Aber wahrscheinlich war mal bei einem Bibelseminar mit dem Prediger aus Amerika, dem MacArthur, Arthur MacArthur, der hatte, er meinte, er ist zu der Erkenntnis gekommen, ist irgendwann mal über dieses Wort so hängen geblieben und hat das mir näher untersucht vom griechischen Urtext her und meint, weil die Geschichte der Menschheit so belastet war mit Sklaverei, wurde dieses Wort anstatt Sklave übersetzt in allen europäischen Sprachen als Diener oder Knecht, weil Sklave war zu erniedrigend. Die Sklaverei hat so vielen Menschen so viel Leid angetan, dass man dieses Wort aus dem christlichen Gebrauch rausnehmen wollte. Aber er sagt so, er meinte, dass andererseits hat das Schaden gebracht, weil wir das Wort dadurch geschwächt haben. Wir sollen uns als Sklaven von Jesus verstehen, der bedingungslos, ohne Anspruch, bereitwillig ist, zu folgen, zu dienen, zu gehorchen. Aber wir merken so, Johann sagt in Fußnoten, ich glaube, die neue Elbefelder, die hat das jetzt überall vom Urtext genommen, auf den Stellen, wo das hingehört, anstatt Knecht, Sklave. Dass ich euch öfter schreibe, wie gesagt, wie Kapitel 3, Vers 1. Übrigens, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Sicher kann man auch sagen, vielleicht meint er auch, dass er in dem einen Brief immer dasselbe schreibt. Aber das scheint hier nicht danach. Wie dem auch sei, dass dieser Brief von Anfang an in der Gemeinde Jesu anerkannt wurde als ein Brief mit der göttlichen Autorität des Heiligen Geistes bestätigt, das ist außer Frage. Aber er hat weniger Lehrtext, hat aber viel Erfahrung. Zum Beispiel, ich habe mir so mal am Rande einen Abschnitt gemerkt und gesagt, so treffen Apostel Entscheidungen. Das werden wir in diesem Brief lesen. Wie trifft ein Apostel Entscheidungen? Wir denken dann vielleicht mehr an solche Momente wie Apostelgeschichte, als sie gerade so zu dieser Stadt geführt wurden, dass ein Gesicht kam und ein mazedonischer Mann die Aposteln gerufen hat. Aber später beschreibt er, wie er Entscheidungen trifft, ganz anders. Deswegen soll uns das einfach ermutigen. Es ist ein Erfahrungsbrief. Der Brief, der schreibt über viele Dinge, ja, gibt uns einen Zugang, dass das geistliche Geschwister nicht immer irgendwo sehr weit ferne ist und unerreichbar, sondern es gehört zu uns Menschen, so wie Jesus Mensch wurde und die Bibel von ihm sagt, deswegen hat er auch Fleisch und Blut gehabt, damit er die auch darin leben, ein barmherziger Priester sein kann, der diese Menschen versteht. Deswegen lass uns hier viel, oder uns wird hier viel Erfahrung begegnen in diesem Brief. Die Empfänger, das ist die Gemeinde in Philippi, weil es auch so direkt adressiert ist. Allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Das ist die Anrede, das ist das Grußwort. Über die Gründung dieser Gemeinde, da werden wir den Abschnitt lesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16 von 12 bis 40. Das ist ein sehr ausführlicher Bericht von Lukas über diese erste Besuch dieser Stadt, über den Ablauf, über die ersten Gläubigen und wie sich das da verhielt. Und so haben wir das auf der Karte. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen zu klein, wenn wir hier uns das Meer jetzt vorstellen, das Mittelmeer. Und die erste Reise des Apostel Paulus war ja so mit diesem grünen Pfeil, das ging dann so bis hier und wieder zurück. Das war die erste Missionsreise. Als er das zweite Mal nach dem Apostolischen Konzil, Apostelgeschichte 15, sich auf dem Wege machen mit Timotheus und er sagt, lass uns die Brüder besuchen, lass uns die Gemeinden besuchen, dann gehen sie hier und haben dann auch wieder vor, die alte Städte zu besuchen, wo sie schon mal waren. Und dann kommt ja das Gesicht und sie werden nach Griechenland gerufen. Der mazedonische Mann, also nach Griechenland werden sie gerufen und somit geht die Reise dahin. Und das ist auch unser Text. Wir fuhren nun von Troas ab, also es ist Ufer, Hafenstadt, und kamen geradewegs nach Samothrake und den folgenden Tagen nach Neapolis und von da nach Philippi, das die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien ist, eine Kolonie. In dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage. Und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Ja, so menschlich, wie wir das kennen. Und man sagt, dass die Juden hier keine Synagoge hatten, das zeigt, dass sie zu wenig waren. Dass die Anzahl so klein war, dass sie die Gebetsstätte am Fluss hatten. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Ja, sie hat verlangt, dass sie ihr Bestätigung geben, glaubt ihr wirklich, dass ich Christin geworden bin? Und wir wissen ja, wie wichtig uns dieses Zeugnis ist als Mensch. Dass uns wichtig ist, bekommen wir dieses Zeugnis, dass die anderen uns auch bestätigen darin. Und deswegen ist das auch ein wichtiger Schritt, Neubekehrten diese Bestätigung im Wort zu geben. Das, was die Lydia hier auch als sehr inneren Wunsch oder Verlangen des Herzens hatte. Dann, es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte. Sie brachte ihren Herrn großen Gewinn durch Wahrsagen. Das geschieht alles hier in Philippi. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber die Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen: Diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie, und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlten dem Kerkermeister, sie sicher zu bewahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das untere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Und plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfeste des Gefängnisses erschüttert wurden, und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, wir sind alle hier. Und er forderte Licht und sprang hinein, und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie hinaus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie in jene Stunde in der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab, und er ließ sich taufen, und alle die Seinen sogleich. Und sie führten sie hinaus, und er führte sie hinaus in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte, an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Hause. Als es aber Tag geworden war, sandten die Hauptleute die Rutenträger und sagten: Lass jene Menschen los. Der Kerkermeister aber berichtete dem Paulus diese Worte: Die Hauptleute haben herausgesandt, damit ihr losgelassen werdet. So geht denn jetzt hinaus und zieht weg mit Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen: Nachdem sie uns, die wir Römer sind, öffentlich unverurteilt geschlagen haben, haben sie uns ins Gefängnis geworfen, und jetzt stoßen sie uns heimlich aus? Nicht doch, sondern lass sie selbst kommen und uns hinausführen. Die Rutenträger aber meldeten diese Worte den Hauptleuten, und sie befürchteten sich, als sie hörten, dass es Römer sei. Und sie kamen und redeten ihnen zu, und sie führten sie hinaus und baten sie, dass sie aus der Stadt gehen möchten. Als sie aber aus dem Gefängnis herausgegangen waren, gingen sie zu Lydia. Und als sie die Brüder gesehen hatten, ermahnten sie sie und zogen weg. Das war der erste Besuch in Philippi. Ein Besuch, mit berichtet wird von zwei gläubigen Menschen, zwei Häuser, der Lydia und dem Kerkermeister. Und daraus entwickelt sich mehr. Daraus wird eine Gemeinde. Da wird Paulus dann später nochmal hingehen. Aber hier ist erstmal soweit die Empfänger bei zu dem der Brief geschrieben wurde. Das war ungefähr, rechnet man so, das Jahr 52 nach Christus. Es braucht alles Zeit. Das war der erste Mensch in Europa, der zum Glauben gekommen war, diese Frau. Das andere war alles noch immer erstmal so im Nahen Osten und in Asien geschehen. Auf seiner dritten Missionsreise im Jahr 58 ungefähr, zählt man das, besuchte Paulus diese Stadt noch einmal. Das ist Apostelgeschichte 20, Vers 6, gibt es eine kurze Notiz dazu. Wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tage zu ihnen nach Troas, wo wir 7 Tage verweilten. So auf der Durchreise einmal einen kurzen Halt noch gemacht. Die Stadt hatte, wie gesagt, verschiedene Einwohner. Es waren Römer da, Griechen und Juden. Und der Anlass des Briefes, warum schreibt Paulus den Brief und gerade zu diesem Moment, der ist auch sehr deutlich formuliert im Brief selber. Und es geht um den Mitdiener, den Bruder aus dieser Gemeinde, der hat dem Paulus Gaben gebracht. Er hat ihn unterstützt, diesen Wandermissionar, den Wanderprediger. Er hat ihn was gebracht von der Gemeinde. Und als der Epaphroditus nach Hause geht, dann gibt Paulus ihm diesen Brief mit. Das ist so der Anlass dazu. Kapitel 2, Vers 28, wir werden ja das noch alles ausführlicher lesen. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und euch weniger und ich weniger betrübt sei. So sagt er, habe ich dem Epaphroditus, sobald es ging, er wurde krank, der Gesandte. Und die haben sich alle Sorgen gemacht, ob er das überlebt. Und dass er genesen ist, dann hat Paulus gesagt, jetzt gehst du sofort nach Hause. Es gab ja kein Telefon oder andere Möglichkeit. Und damit deine Geschwister vor Ort nicht unruhig sind, sondern zur Ruhe kommen und Frieden haben und wissen, du bist wieder gut dabei. Wo ist der geschrieben worden, der Brief? Wahrscheinlich oder ganz sicher im Gefängnis. Das ist einer von den Gefängnisbriefen und deswegen auch hat das Wort Freude hier auch so eine große Bedeutung in diesem Brief, weil die Umstände waren nicht fröhlich, nicht freudig, nicht einfach. Aber in diesem Brief ist das Hauptwort oder Schlüsselwort, kann man schon sagen, Freude. Das haben wir heute auch so als Zitat gehört. Freut euch in dem Herrn. Und es gibt mehrere Zusammenhänge, in der Paulus über die Freude spricht, die ihn aus Erfahrung des Glaubens auch vielseitig immer wieder zuteil wird, eigen wird. Somit ist wahrscheinlich von dem Wortlaut, was er hier noch alles nutzt in dem Brief, doch das Gefängnis in Rom gemeint. Als Paulus da im Gefängnis saß, das wahrscheinlich aus dem Gefängnis damals das geschrieben wurde, weil Paulus saß ja erstmal 2 Jahre in Caesarea. Das ist immer noch Judäa. Das gehört zu dem Protektorat, das zu Israel gehörte. Da saß er 2 Jahre lang und als er sich dann auf den Kaiser berufen hatte, dass er sein Recht vor dem Kaiser ersuchen wollte, Dann wurde er überführt nach Rom. Und dann saß er da bis zu der Verhandlung vor dem Kaiser noch lange im Gefängnis. Und wahrscheinlich ist doch das gemeint, weil er erwähnt hier Ausdrücke wie durch meine Fesseln, wie er sagte, ist das Evangelium in dem ganzen Kaiserhaus bekannt geworden. Das war eine Freude für ihn. Nicht, dass er im Gefängnis ist, aber dass seine Fesseln dazu gebracht haben, dass das ganze kaiserliche Haus mit dem Evangelium vertraut ist. Und somit ist die Zeit der Abfassung auch wahrscheinlich so die Jahre nach 60 nach Christus, 162 nach Christus. Also vom Inhalt her ist Jesus Christus, es sind mehrere Lieder über Jesus hier in diesem Brief verfasst. Das spricht auch darüber, dass der Apostel Paulus sein Herz war voll von Jesus. Dass er das so auch ausspricht und sagt, Christus ist mein Leben. Wenn ich sterbe, ist das Gewinn. Aber das Leben ist Christus. Das füllte ihn, das füllte sein Herz voll aus. Die Freude ist auch ein großes Thema, aber gerade so die Göttlichkeit von Jesus, seine Menschwerdung, sein Sterben, seine Auferstehung, seine Herrlichkeit, seine Herrschaft, seine Wiederkunft von Jesus. Alles wird hier immer wieder kurz erwähnt und alles immer mit einer Glaubenserfahrung, was ja auch uns bekannt ist, dass diese Wahrheiten über Jesus doch so eine große Auswirkung haben, auch über unser praktisches Glaubensleben. Und auch die Verwandlung in Jesus. Also immer wenn wir, glaube ich, über geistliches Wachstum sprechen, über die Gestaltung, Umgestaltung in das Bild von Jesus, da ist der Text aus Kapitel 2, die Verse 5 bis 11, sind Schlüsselverse. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Jeder von uns, der geistlich wachsen möchte, mehr von Jesus haben möchte, das ist der Weg. Da sagt der Paulus, beginnt damit, so zu denken, wie Jesus dachte. Und wie dachte er? Was ist hier jetzt so entscheidend in diesem auch so denken wie Jesus? Er hielt nicht fest an seine Position der Göttlichkeit, sondern er gab sie auf. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selber zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und Paulus sagt, wenn du geistlich groß werden willst, dann beginnt mit dieser Gesinnung in eurem Herzen. Nicht festzuhalten, sondern in Gott bereit sein, aufzugeben. Und er sagt, so hat Gott ihn erhöht. Dann von der christlichen Freude ist auch das Schlüsselwort, aber auch viele Ableitungen, dass Christus eins in allem ist. Er spricht zum Beispiel, dass es eine Freude im Gebet gibt. Ich glaube, das ist gut, dass wir das hören von dem Apostel, dass wir das auch mal so erleben. Ich habe das, glaube ich, mal erzählt bei einer Feier, da gab es auch Alkohol und so fröhliche Musik und ich glaube, wir waren da auch gar nicht traurig, aber der Gastgeber, der hat dann irgendwann gesagt, weißt du, ich weiß, das ist nicht jetzt eure Art, aber du kannst ja zu Hause da traurig beten und das, aber hier darfst du dich freuen. Und ich sage, das ist schade, dass ich das so vielleicht rübergebracht habe, aber ich freue mich ja auch beim Beten. Beten ist ja nicht nur Traurigkeit. Aber das sagen Menschen doch oft. Ich weiß nicht, warum wir das, vermitteln wir das zu wenig oder wagen wir nicht, freudige Menschen zu sein. Aber Vorwurf kommt schon oft. Ja? Ihr seid zu traurig. Ihr seid zu viel traurig. Aber dieses ist ein großes Thema hier in diesem Abschnitt. Und da sagt er auch über die Freude im Gebet, dass er daran Freude hat. Alle Zeit in jede meine Gebete und bete für euch mit Freude. Ja, das darf man. Das darf man zusammenbringen, Freude und Gebet. Über die Verkündigung auch sagt er, auch sogar wenn Menschen jetzt mir schaden wollen, und es ist schon ein großes apostolisches Herz, denke ich, wenn er sagt, es gibt Menschen, die reden jetzt über das Christentum, und er meinte damit die Juden, die so Christushasser waren, dass sie überall das Christentum schlecht machten. Aber indem, dass sie das schlecht machten, sprachen sie darüber und sie redeten darüber. Und er sagt, das freut mich. Auch wenn die das nicht gut meinen, aber die reden über Jesus. Und deswegen wollen wir diesem Namen Jesus viel Vertrauen schenken. Er hat uns sein Wort gegeben, dafür wollen wir ihm danken und so auch mit Freuden das lesen. Es wird uns eine Hilfe sein, wenn wir zu Hause das jetzt auch mal nicht als Studienabschnitt, aber einfach mal auch in einem Stück durchlesen. Es dauert nicht lang, eine halbe Stunde sind wir da durch. Und dann hilft das uns einfach auch in dem tieferen Zusammenhängen mehr daraus zu schöpfen. Ja, wir werden jetzt damit abschließen. Ich würde noch gerne beten und wir werden aufstehen. Unser Vater im Himmel, danke dir für das Wort Gottes, das ausgesprochen wurde und in dieser Welt Wunder wirkt. So lange und es ist auch nicht möglich gewesen, den Menschen, die das vernichten wollen, es zu tun. Und so bitten wir, dass wir das in unserem Herzen auch hochhalten, dass wir es lieben, schätzen können. Und ich danke dir für jeden Augenblick und Moment der Freude auch im Wort Gottes, der Freude beim Lesen, beim Verstehen, beim Hören, beim Erfahren. So, bitte schenke uns eine reiche Frucht, auch wenn wir das zusammen betrachten werden, hier gemeinsam. Und du offenbarst ja, dass jedem deine Kinder, und wir haben alle das Recht, dein Wort zu lesen und in deinen Wegen zu wandeln. Du hast deinem Wort diese große Verheißung gegeben, dass es uns verwandeln wird. Ihr seid schon rein um des Wortes willen. Das hast du gesagt, Jesus. Und so glauben wir an die Wirkung deines Wortes, an die Kraft deines Wortes und schenke uns heute an diesem Abend auch deinen Frieden im Herzen und deine Freude. Amen. Damit ist die Bibelstunde auch zum Ende. Ich wünsche allen guten Heimweg. Wiedersehen.